Wir sind hier versammelt im Namen und in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So lautet der Wochenspruch für den Karfreitag aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel. Am heutigen Karfreitag hören wir die Geschichte der Fesselung Isaaks. So nennt die jüdische Theologie die Geschichte aus dem 1. Buch Mose, die wir unter dem Titel Die Opferung Isaaks kennen. Wir hören und deuten diese erschütternde Geschichte vor dem Hintergrund des Leidens Jesu und betrachten dazu ein Bild von Marc Chagall. Sehr herzlich begrüßen wir die Seniorenkantorei unter der Leitung von Kantor und Kirchenmusikdirektor Hans-Peter Springer. Der Klingelbeutel wird beim Lied nach dem Glaubensbekenntnis für die diakonischen Aufgaben unserer Gemeinde eingesammelt. Gott, segne du uns diesen Gottesdienst und sprich du in unsere Herzen hinein.
Thank you. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 22. Wir beten im Wechsel unter der Nummer 709, Punkt 1. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden, nicht ferne von mir, denn Angst ist nah, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Um dein Licht in meine Dunkelheit bitte ich dich, guter Gott. Wie soll ich leben? Du hast viel Segen und Freude in mein Leben hineingeschenkt, aber ich empfinde auch Sorge, Leid, Krankheit und Sterben. Dann ist meine Seele betrübt und findet keine Ruhe. Überall in dieser Welt und manchmal auch ganz nah hinein in unsere Familien erleben wir Bedrängnis, Angst und die Versuchung zu verzweifeln. Manchmal, Gott, fühlen wir uns dir so nahe und dann wiederum bist du uns so verborgen, so fremd, so fraglich, dass wir erschrecken über uns, über dich, dann bringen wir auch kaum noch Vertrauen auf, dann wird unser Horizont eng und dunkel. Dann frage ich mich, wie kann ich dir noch vertrauen? Ich rufe zu dir, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Thank you. hört den Zuspruch aus Gottes Mund. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Gütiger Gott und Vater, in deinem Sohn Jesus Christus gabst du dich hin in Leiden und Sterben, um uns nahe zu sein, um uns zu retten. Hilf uns, dass wir sein Opfer nicht vergessen und darin deine Liebe erkennen. Hilf uns anzunehmen, dass Verzweiflung und Anfechtung, Versuchung und Leiden zu unserem Leben dazugehören. Lass uns in unseren Zerreißproben, in unserem Zweifeln an Jesus denken und Kraft empfangen aus seiner Passion, der du regierst und uns in Christus mit Liebe trägst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Fesselung Isaaks lesen wir im 1. Mose Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Ich lese aus der aktuellen Lutherbibel 2017. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihm zum Brandopfer an seines Sohns statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man heute noch sagt: Auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe ihn bei dir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Steine am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch seine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb da selbst.
Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Wir wollen es heute tun mit dem Christushymnus unter der Nummer 773. Christus, der es nicht als seinen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte, hinabstieg bis ans Kreuz. Wir lesen dieses Bekenntnis im Wechsel. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich war ein 16-jähriger Mitarbeiter in meiner alten Heimatgemeinde in Bünde. Ich war Mitarbeiter in der Jungschar, das sind so Jungs von 9 bis 13. Und da haben wir flotte Lieder gesungen zur Gitarre. Dabei, wir hatten auch Lieder, geistliche Lieder. Und vielleicht kennen Sie das Folgende auch, das mir noch im Ohr ist. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Kennt das jemand von Ihnen? Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Gabi kennt es auch. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Seinen Sohn führt er zum Brandaltar. Zu opfern ihn, wie es ihm von Gott befohlen war. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Und dann in dieser fröhlichen Melodie. Abraham, der unbeirrbare Held des Glaubens, der Gott über alles stellt, der Gott mehr gehorcht als seinem Verstand. Was für ein wunderbares Vorbild. Und heute bin ich selber Vater von 2 Töchtern. Und ich höre diese Geschichte und höre dieses Lied auch nochmal mit anderen Ohren. Die Geschichte, die in der neuen Luther-Übersetzung, die wir eben gehört haben, die Opferung Isaaks heißt, erschreckt mich jedes Mal, wenn ich sie höre. Kann man das wirklich glauben, dass Gott so ist, dass er Abraham versucht und herausfordert, seinen einzigen Sohn zu opfern? Die Geschichte vermittelt mir ein Bild von Gott, das ich eigentlich lieber los sein möchte. So ein unheimlicher Gott, der so etwas verlangt von einem Menschen, der dem Vater, der Mutter das Liebste nimmt, wo das Herz blutet ohne Ende, und wir wissen es von Menschen, die früh ein Kind abgeben mussten, dass dann manches Mal auch das Leben wie zerstört ist. Der berühmte Maler Marc Chagall war zeitlebens ein Liebhaber des Alten Testamentes und hatte all diese Geschichten, auch diese Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob, auch diese Geschichte ganz tief in sich aufgenommen seit Jugend an, seit frühester Kindheit. In seinem Elternhaus wuchs er mit diesen Geschichten auf und sein Sohn David McNeil berichtet, jeden Abend vor dem Einschlafen las Papa in der Bibel. Das hat der Sohn mitbekommen. Also ein tief frommer, religiöser, geistlicher Mann, der auch über das Neue Testament sagte, dass es ihm genauso zur Bibel gehört wie das Alte Testament. Ich bitte Sie also nun, dieses Bild von Marc Chagall, das wir am Eingang bekommen haben, zur Hand zu nehmen, dass wir es betrachten und diese Geschichte, die wir eben gelesen haben, vielleicht noch einmal neu verstehen. Wenden wir uns dem Zentrum dieses Bildes zu, schauen wir Abraham an. Wir hören nochmal aus der Geschichte. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, und wir fragen uns, und wir sehen es an diesem Gesicht Abrahams und an seiner ganzen Ausstrahlung im roten Feuer der Prüfung Gottes, vielleicht auch das blutende Herz, dieses tiefe Rot im Mittelpunkt, ein großer Schmerz, der sich hier ausdrückt. Ist das nötig, diese Prüfung für diesen Mann, der Gott doch so gehorchte wie kein anderer? Gibt es sonst einen wie ihn? Mit 75 verließ er sein Heimatdorf Haran, seine Stadt, und ging mit diesen Worten Gottes im Ohr hinaus in eine neue Situation und hat sich tatsächlich bewährt. Er zog mit Gottes Versprechen los, ich will dich segnen, ich will dich zu einem großen Volk machen. Er und seine Frau wagten diesen Glaubensschritt, aber wir erfahren, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Abraham und Sarah hoffen viele Jahre darauf, dass dieser versprochene Sohn wirklich ankommt. Die von Sarah angebahnte Leihmutterschaft ihrer Magd Hagar bringt mit Ismael nicht den erhofften und versprochenen Sohn der Verheißung. 25 Jahre müssen sie warten nach ihrem Aufbruch aus Haran. Sarah nennt ihn Yitzchak, ein Lachen. so wie sie ungläubig lachen musste, als sie erfuhr, dass sie schwanger sein soll und einen Sohn bekommen. Abraham verging jedes Lachen, als er aus Gottes Mund hört und vernimmt: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Abraham gehorcht wieder. Wir hören aus seinem Munde keine Frage, keinen Protest, kein Verhandeln. Hält er es für Gottes gutes Recht, ein Menschenopfer zu fordern? Ebenso wie es auch die Götter der Völker machen, und darüber berichtet die Bibel auch, dass andere Könige ihre Söhne opfern, um Erfolg zu bekommen. Was wird er von diesem Gebot Gottes seiner Frau gesagt haben? Was wird in diesem Abraham vorgegangen sein in diesen 3 Tagen seiner Passion? Frühmorgens, so wird berichtet, macht er sich auf mit seinen Knechten, einem Esel und seinem Sohn Isaak. Das Holz für das Opfer spaltet er selbst. Die Dialoge sind knapp, hölzern, so als hätten sie sich nicht viel zu sagen, als hätten sie schon lange geschwiegen. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortet: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Am 3. Tag kommen sie an diesem Berg Moria. Hier auf diesem Hügel lässt Salomo später den Tempel errichten mit dem Opferplatz, für Brandopfer und Lobopfer und Dankopfer. Hier in unmittelbarer Nähe liegt auch Golgatha. Das Leben ist im Blut, das war für Abraham gewiss. Und wenn er das Blut eines Tieres opferte, dann zeigte er damit, dass ein anderes Leben hingegeben wird für sein eigenes, für seine Übertretungen, für sein manches Mal auch fehlgeleitetes Leben. Darum errichtete Abraham auch immer wieder Altäre an den Orten, an die Gott ihn gebracht hatte, zum Beispiel in Bethel. Abraham sammelt Steine, Isaak hilft dabei. Sie schichten an diesem Ort, den Gott Abraham gezeigt hat, einen Altar auf. Dann legt er das mitgebrachte gespaltene Holz darauf und schließlich fesselt er seinen Sohn. Unvorstellbar. Sein Sohn wehrt sich nicht. Sollte er etwa das Opfer sein, wird sein Vater tun, wonach es aussieht? Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ob Isaak so ähnlich innerlich gebetet hat wie Jesus in Gethsemane? Abraham nimmt das Messer, um, so heißt es tatsächlich, um seinen Sohn zu schlachten. Ich fühle mich erinnert an grausame Stellen in den Märchen der Brüder Grimm. Ich erschrak jedes Mal, wenn ich diese Geschichten meinen Töchtern vorgelesen habe, Hänsel und Gretel, die Eltern, die ihr Kind im Wald zurücklassen. Oder vielleicht kennen Sie das Märchen von Schneewittchen. Ich dachte, das ist ein nettes Märchen, wenn man es liest. Die böse Königin schickt den Jäger mit dem schönen Kind, heißt es dort, in den Wald, um es zu töten. Zum Beweis solle er, der Jäger, die Lunge und die Leber des Mädchens gebracht werden. Ich weiß nicht, ob das in allen Ausgaben von Schneewittchen zu lesen ist. Soll man Kindern so etwas vorlesen? Ich weiß es nicht. Oder soll man sie nicht lieber schützen vor solchen Grausamkeiten, auch in den Märchen? Und dann wieder schlage ich die Zeitung auf, lese von Vätern und Müttern, die ihre Kinder vernachlässigen, die ihre Kinder missbrauchen oder missbrauchen lassen, ja sogar töten. Und ich bekomme mit, was Kinder so mitbekommen von dieser Welt, in der auch nicht alles rosig ist. Und Abraham? Welcher böse Geist hat ihn besessen, könnte man fragen, dass er nicht nur diesen Gedanken zulässt, ja, dass er bereit ist, tatsächlich das zu tun, ein Messer zu nehmen und gegen seinen Sohn zu erheben. Immer wieder hören wir von Menschen oder lesen es, die aus Hass, aus Verzweiflung, aus religiösem Wahn oder aus okkulter Motivation andere umbringen. Der Teufel habe das befohlen, hören wir dann und stehen fassungslos daneben. Und hier Gottes Befehl, wer mag das glauben? Wir lesen im Alten Testament, Menschenopfer sind Gott ein Greuel, sehr deutlich. Das, was in anderen Religionen in Israel gang und gäbe war und erlaubt, lässt Gott nicht zu. Und tatsächlich findet sich diese Forderung, dass ein Vater seinen Sohn Gott opfern solle, in der ganzen Bibel nur hier. Nie wieder ist davon berichtet. Das ist ein einmaliger Fall. Aber eben doch hier. Und warum Abraham? Weil niemand sonst dazu fähig gewesen wäre, seinen hier ausdrücklich nochmal benannten lieben, geliebten Sohn zu töten? Weil dies ein Gleichnis ist? Eine Predigt? Eine Beobachtung der Ausleger fand ich sehr hilfreich. Der Auftrag zur Opferung Isaaks kommt von Elohim, wie der allgemeine hebräische Ausdruck für Gott lautet, während es am Ende heißt, da rief ihn der Engel des Herrn. Und hier steht der Eigenname Gottes, Jahweh. Er rief vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und der Engel Jahwehs, der sich geoffenbart hat, sagt, Abraham, tu es nicht. Mir hilft diese Unterscheidung zwischen dem allgemeinen in den Religionen vorhandenen Gattungsbegriff Gott und dem persönlichen, dem geoffenbarten Gottesnamen Jahweh ein wenig weiter, wenn auch nicht letztendlich, weil es eben in dieser Geschichte nicht um zwei Götter geht, um einen Bösen und einen Guten, aber weil ich diesen Eindruck auch kenne, dass mir manchmal Gott so begegnet, als unnahbarer, als unverständlicher Gott, als Elohim, als der Jenseitige, der Dinge zulässt, vielleicht auch fordert, die ich nicht verstehe und ihm nie zugetraut hätte. Warum müssen junge Kinder sterben? Luther hat es einmal so ausgedrückt, dass er von diesem unnahbaren, unverständlichen Gott, der ihm dunkel und furchtbar erscheint, flieht, wegflieht in die Arme des Gottes, den er in Jesus Christus kennengelernt hat. Und das sehen wir, so denke ich, auch auf diesem Bild. Liebevoll wendet sich der Bote Gottes, der Bote Jahwehs, in diesem Bild von Marc Chagall, aus diesem Blau, diesem Himmelblau heraus mit seinen Armen und wendet sich Abraham zu. Dieser Gott, der sich liebevoll zu ihm wendet, in diesem tiefen Blau, in die Welt, in die Angst Abrahams hineingreift und ihn bewahrt vor dieser unglaublichen Tat. Der Cherub öffnet Abraham die Augen, dass hinter einem Baum verborgen ein Opfertier wartet, das Gott sich ersehen hat, wie Abraham seinem Sohn prophetisch voraussagt, ein Widder, der sich in der Hecke verfangen hat. Hinter der Krone des Baumes, ich weiß nicht, ob Sie so gute Augen haben, ist er klein dargestellt, vis-à-vis zum Angesicht Abrahams sehen wir, so denke ich, die zu Hause gebliebene Sarah, die Hände flehentlich zum Gebet geöffnet. Ich denke, dass sie für den Weg ihres Mannes und ihres Sohnes gebetet hat. Bislang haben wir nur unser Augenmerk auf Abraham gerichtet, die jüdische Theologie. Und auch Chagall ist das Ergehen und die Einstellung Isaaks, dem Träger der Verheißung Gottes, wichtig. Und Isaak sehen wir hier in goldgelber Farbe dargestellt, Zeichen des Göttlichen, des Ewigen. In der jüdischen Tradition heißt diese Geschichte die Akeda, die Fesselung Isaaks. Obwohl Chagall sein Bild auch so nennt, zeichnet er Isaak ungebunden. Als freien Mann der sehenden Auges einwilligt in dieses Opfer. nackt ausgezogen, wie es viele Juden um ihres Glaubens willen immer wieder erlebt haben in den vielen Pogromen, auch des Nationalsozialismus in Deutschland, und wie Jesus, der vermutlich auch nackt auf das Kreuz gelegt wurde. So erzählt es auch die jüdische Haggadah, die Auslegung der Rabbinen, dass Isaak entschlossen diesen Weg ging, ganz bewusst sein Leben Gott anvertraut. Vielen Jüdinnen und Juden wurde dieser mutige Isaak zum Vorbild in bedrohlichen Situationen, denen, die die Verfolgung überlebt hatten. Isaak wurde ihnen zum Beispiel, zum Symbol für Rettung aus tiefster Todesnot. Nur sehr wenige erzählerische Abschnitte der Tora wurden so oft kommentiert und studiert wie dieser, habe ich gelesen. Immer wieder wurde versucht, auch von jüdischer Seite zu verstehen, was soll das bedeuten? Abba Banel, ein jüdischer Gelehrter, sagt in seiner Einführung zu diesem Kapitel, die Geschichte sei wertvoller zum Studium und zur Erforschung der Tora als jeder andere Abschnitt. Wertvoller zum Studium und zur Erforschung. Könnte es sein, dass es auch für uns Christen eine nicht nur abstoßende, anstößige Geschichte ist, sondern zugleich eine zentrale, eine hilfreiche Geschichte? Ist diese Erzählung vielleicht sogar die wichtigste alttestamentliche Erzählung für uns? So wie viele in dem Satz, den wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, aus Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, als das kleine Evangelium im Evangelium sehen und diese Geschichte von der Hingabe des Sohnes vielleicht auch das Evangelium im Evangelium des Alten Testamentes wäre? Ja, ich glaube es, dass diese Geschichte von der Fesselung Isaaks die Lebenshingabe Jesu prophetisch vorausdeutet. Ja, ich glaube, dass diese anstößige, diese unverständliche, diese schreckliche Geschichte uns hilft, Gott als Vater besser zu verstehen. Denn in dieser, ich würde sagen, dunkelsten aller denkbaren Tragödien findet sich dennoch Licht. Das Licht kommt tatsächlich von Isaak, also von Gott selber, diesem göttlichen Licht, dem Träger der Verheißung des Segens Gottes, weil er sich vertrauensvoll gebunden gibt. So wie ein anderer Mann auf diesem Bild, den man auf das Holz legte. Wir sehen ihn verborgen, wie das andere Opfertier, in ferner Zukunft dieses Geschehens, und doch richten sich die Blicke Abrahams durch die Welt der Engel hindurch auf ihn. Abraham blickt auf und prophetisch sieht er von ferne, was auf ihn zukommt. Gott werde sich ein Opfer ersehen. Chagall macht für mich sichtbar, wir sehen ihn, den Kreuzesträger, der oben an der Spitze des Berges Moria aus der Dunkelheit der braunen Erdtöne hinübergeht in das Blau des Himmels. Es ist Jesus, der sein Opferholz auf seinen Schultern trägt, um für uns freiwillig das Leiden auf sich zu nehmen. Von der Spitze des Berges Golgatha aus wird die Szene in das Rot des Leidens Abrahams getaucht, als würde das Blut von hier aus wie in alter mittelalterlicher Tradition ausgehen. Das Messer Abrahams bleibt davon vollkommen ausgespart. Hier wird das Blut eines anderen vergossen. Wir müssen und können dieses Opfer nicht selber geben als Menschen. In mir klingen die Worte nach, die Abraham am Ende der Geschichte gesagt werden. So spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren. Abraham wollte seinen Sohn nicht verschonen, Gott hat ihn aber verschont. Gott hat diesen Sohn Abrahams, Isaak, verschont und dafür seinen eigenen Sohn gegeben. Und so sehe ich in diesem Isaak Christus, der sich an dessen Stelle auf das Holz legen lässt, sodass Abraham seinen Sohn wieder in seine Arme schließen kann. Das war übrigens nach dem Hebräerbrief auch die Hoffnung Abrahams, dass Gott seinen toten Sohn wieder auferwecken könnte. Ich lese das mal aus dem Hebräerbrief Kapitel 11. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als ein Gleichnis dafür wieder. Abrahams Glaube, so interpretiert der Hebräerbrief, ist so groß, dass er mit der Totenauferweckung seines Sohnes gerechnet hat. Sein flehentlicher Blick in den Himmel mag diese Hoffnung ausdrücken. Die ungebundenen Hände Isaaks möchte ich so deuten, als ein Gleichnis für diese Totenauferweckung. Wir alle machen früher oder später Todeserfahrungen, die uns vielleicht auch an den Rand der Verzweiflung bringen können. Und manche unter uns haben sogar ihr eigenes Kind verloren. Wir tragen unser Kreuz der Krankheit, der Ängste, unseres begrenzten Lebens, unserer frühen Abschiede. Und so geht auch unser Blick heute gen Himmel und wir fragen nach Gott. Wir erleben so oft nicht, dass uns die Sterbenden erhalten bleiben oder wiedergeschenkt werden. Unter unseren Händen erbleichen Menschen, wie man Isaak auf diesem Bild vielleicht auch deuten kann. Unser Leben wird hineingetaucht in Sorge und Leid. Das Herz blutet und findet keinen Frieden und wir fühlen uns wie Abraham, völlig aufgekratzt und innerlich verwundet. Die Geschichte der Fesselung Isaaks ist die Geschichte Jesu, der sich für uns in den Tod gibt, damit wir nicht sterben müssen in Ewigkeit. Wir dürfen leben, weil Jesus in den Tod hineingebunden wurde. Er hat das Opferholz ein für alle Mal für uns getragen. Kein weiteres Opfer ist nötig, kein Tieropfer, kein Menschenopfer. Darum wollen wir es auch nicht dulden, wenn sich Jugendliche gegenseitig als Opfer bezeichnen, wenn Menschen andere zu Opfern machen, mobben, in sozialen Netzwerken herabwürdigen. Karfreitag erzählt die Geschichte ja vom dunklen und lichtvollen Berg Moria, von der Lebenshingabe Isaaks und dem Opfertod Jesu. Karfreitag erzählt die Geschichte von der leidenschaftlichen und leidvollen Liebe des Vaters, die im Zentrum dieses Bildes von Chagall deutlich wird, der seinen Sohn für uns gegeben hat und in ihm selbst zu uns kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam singen aus dem Liederbuch Freitöne. Das bedeutet das Minus an den Anschlagtafeln, Nummer 140. Kurzer Hinweis auf die wunderbaren Gottesdienste, die wir in diesen Tagen feiern. Heute Abend noch oben, oberste Stadtkirche, ein Anbetungsgottesdienst mit Beichte. Dann die Osternacht am Samstag, 22.30 Uhr. Ostersonntag, ein Familiengottesdienst mit anschließendem Ostereiersuchen bei gutem Wetter um die Kirche herum. Und dann Ostermontag, ein Gottesdienst hier wieder in der Bauernkirche mit anschließendem Brunch, zu dem wir Sie einladen, etwas mitzubringen, einen kleinen Beitrag zum Essen, und dass wir dann die Gelegenheit haben, uns mit Geschwistern aus der Erlöserkirchengemeinde und Johanneskirchengemeinde zu treffen und über die Gemeindegrenzen miteinander Ostern zu feiern. Ich finde es toll, dass heute auch Kinder da sind. Wir haben ab Ostern die Einladung an alle Kinder, ihr gehört mit dazu, und wir laden euch ein, zum Abendmahl dazuzukommen. Eben wurde ich schon gefragt, von der Konfirmandin, dürfen wir heute auch schon? Ich denke, ja, kommt mit dazu, wenn ihr wollt. Wir haben das eingeführt, wir haben erklärt, was das Abendmahl bedeutet. So auch heute seid ihr eingeladen. Toll, dass ihr das heute, dieses Thema mal mitgemacht habt. Das ist ja schon ein Hammer, die Geschichte heute, erschreckend. Aber ich glaube, es ist gut zu wissen, dass es diese Geschichten gibt, auch im Alten Testament. Nun lasst uns miteinander und füreinander beten. Ich bitte Sie, sich zu erheben.
Gott, deine Wege sind für uns oft dunkel. Wir sehen das Elend in dieser Welt und fragen nach deiner Allmacht und zweifeln an deiner Güte. Aber wir glauben, dass du ein Gott bist, der nicht tatenlos zusieht, sondern sich selber in das Leiden hineinbegibt. Darum bitten wir dich, komm zu uns in das Leid dieser Welt.
Wir denken an die vielen Millionen Menschen, denen es auf der südlichen Halbkugel der Welt an Nahrung, Obdach und medizinischer Behandlung mangelt. Wir klagen dir die anhaltende Dürre und die drohende Hungersnot in Afrika. Lass uns unsere Verpflichtung zur Hilfe erkennen. Schenke Regen in den Gebieten der Dürre und Hilfe, die ankommt.
Wir denken an Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind und in die Prostitution gedrängt werden. Wir beten für Kinder, die als Kindersoldaten Opfer von Kriegsbanden werden. Wir beten für die Giftgasopfer in Syrien. Wir beten für die Inhaftierten in der Türkei, die Opfer der Säuberungen von Erdogan geworden sind. Wir beten für die orthodoxen Kopten in Ägypten, dass sie nicht Hass mit Hass vergelten. Wir bitten dich um Bewahrung für die Christen in den muslimischen Ländern.
Wir denken an unsere Partnergemeinden im Kongo, in Berlin und in Nowotscherkassk und erbitten deinen Segen für sie. Mit unseren Glaubensgeschwistern in aller Welt versammeln wir uns unter dem Kreuz und bitten um Vergebung für unsere Schuld. Auch für die Schuld, dass wir oft das Bekenntnis zu dir vermieden haben und dein Evangelium anderen vorenthalten haben. Herr, weite unseren Blick und unser Herz für die Menschen, die dich noch nicht kennen.
Wir denken auch an die Kranken und Leidenden unter uns. Schenke den Erkrankten zu Hause und den Patienten in den Kliniken neuen Lebensmut, Durchhaltevermögen und Genesung. Wir denken an die Menschen unter uns, die alt geworden sind und darunter leiden. Und in der Stille nennen wir dir die Namen der Leidenden, die uns besonders am Herzen liegen.
Für die Menschen, für die Familien, für die Mütter und Väter, die ihr Kind vor der Zeit abgeben mussten. Herr, du siehst, dass diese Wunde nie verheilt und dass diese Traurigkeit das Leben bestimmt. Danke, dass du uns dennoch Hoffnung schenkst, über all unser Leid hinaus. Danke, dass du unsere Beten, unsere Bitten und unsere Gebete hörst. Dir sei Ehre und Dank. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen gemeinsam aus dem Liederbuch Ich sage Ja, Nummer 134. Wir feiern nun miteinander das Abendmahl unseres Herrn Jesus Christus. Jesus selber wollte, dass seine Jünger zu ihm die Verbindung halten, unter diesen Zeichen von Brot und Rebsaft. Wir feiern hier in der Bauernkirche mit Traubensaft das Abendmahl, hier oben mit dem Kelch und unten mit Einzelkelchen. Wir wollen Christus selber erwarten, der uns stärkt und uns ermutigt auf unserem Weg durch so manches Leid. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Herr Jesus Christus, du Priester des ewigen Gottes, du betest auch für mich, weil mein Leben dir oft ins Gesicht schlägt und ich mein Versagen nicht ausgleichen kann. Tritt du dann vor Gottes Angesicht für mich ein. Herr Jesus Christus, du Lamm des ewigen Gottes, du trägst meine Fehler, mein Versäumen, die Schmerzen, die ich anderen bereite, du trägst es in den Tod und bezahlst dafür. Begreifen kann ich das nicht, aber ich danke dir für deine unermessliche Liebe. die mich bis in den Tod hinein erträgt. Darum loben dich die Engel und preisen deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir, und deine Auferstehung preisen wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Herrlichkeit und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Gekreuzigten sei mit euch allen. Keiner sei wider den anderen. Keiner sei in sich verschlossen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So gebt einander ein Zeichen des Friedens. So kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
Thank you.
Lassen Sie uns miteinander das Danklied singen, du schöner Lebensbaum, Nummer 96. Lobe den Herrn, meine Seele, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gehet hin im Frieden des Herrn, Gott sei der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir und seiner Welt seinen Frieden.